Die Kapitel. Und der fünfte Engel stieß in die Posaune, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. Der öffnete den Schlund des Abgrunds, und ein Rauch stieg empor aus dem Schlund wie der Rauch eines großen Schmelzofens. Und die Sonne und die Luft wurden verfinstert von dem Rauch des Schlunds. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde. Und es wurden ihnen Vollmacht gegeben, wie die Skorpione der Erde Vollmacht haben. Es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollten, nicht irgendetwas Grünem, noch irgendeinem Baum, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben. Es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, sondern dass sie 5 Monate lang gequält würden. Ihre Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. In jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden. Sie werden begehren zu sterben, und der Tod wird vor ihnen fliehen. Die Gestalten der Heuschrecken glichen Pferden, die zum Kampf gerüstet sind. Auf ihren Köpfen trugen sie etwas wie Kronen, dem Gold gleich. Und ihre Angesichter waren wie menschliche Angesichter. Sie hatten Haare wie Frauenhaare, und ihre Zähne waren wie die der Löwen. Sie hatten Panzer wie eiserne Panzer, und das Geräusch ihrer Flügel war wie das Geräusch vieler Wagen und Pferde, die zur Schlacht eilen. Sie hatten Schwänze wie Skorpione, und Stacheln waren in ihren Schwänzen, und ihre Vollmacht bestand darin, den Menschen Schaden zuzufügen 5 Monate lang. Sie hatten als König über sich den Engel des Abgrunds, sein Name ist auf Hebräisch Abaddon, und im Griechischen heißt er Apollyon. Das erste Weh ist vorüber, siehe, es kommen noch 2 Wehe nach diesem. Und der 6. Engel stieß in die Posaune, und ich hörte eine Stimme aus den 4 Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht. Die sprach zu dem 6. Engel, der die Posaune hatte: Löse die 4 Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Und die 4 Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereitstanden, den 3. Teil der Menschen zu töten. Und die Zahl des Reiterheeres war 10.000 mal 10.000, und ich hörte ihre Zahl. Und ich sah, und so sah ich in dem Gesicht die Pferde, die darauf saßen. Sie hatten feurige und violette und schwefelgelbe Panzer, und die Köpfe der Pferde waren wie Löwenköpfe, und aus ihren Mäulern ging Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Durch diese 3 wurde der 3. Teil der Menschen getötet, von dem Feuer, von dem Rauch und von dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen. Denn ihre Macht liegt in ihrem Maul, und ihren Schwänzen gleichen Schlangen. Sie haben Köpfe, und auch mit diesen fügen sie Schaden zu. Die übrigen Menschen, die durch diese Plage nicht getötet wurden, taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber, Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Sie taten nicht Buße weder von ihren Mordtaten noch von ihren Zaubereien noch von ihrer Unzucht noch von ihren Diebereien. Wir haben ja gesehen, dass die 7 Posaunengerichte in Wirklichkeit sich in 2 Gerichtsteile aufteilen. Die ersten 4 waren 3 rufende Gerichte, wo Gott einfach zugelassen hat, dass in der Umwelt etwas passiert, dass bestimmte Dinge geschehen. Wir haben aber auch gesehen, dass dann mit der Posaune 5, 6 und 7 von Gott her was Zweites damit verbunden wird, nämlich Gericht. Und das ist eigentlich das, was in der Kirchengeschichte, was auch in der Menschheitsgeschichte geschieht. Es beginnt immer, dass Gott milde redet zu den Menschen. Und dann verstärkt er immer mehr den Druck, mit dem Ziel, sie zu rufen. Wir sehen das auch. Es steuert dann auf den Point of No Return zu. Das heißt, das ist die Grenzlinie, wenn die ein Mensch überschritten ist, aus, dann löst Gott Gericht aus, egal was ist. Und das ist das, was man hier auch sieht. Es wird immer heftiger, immer brutaler. Und man sieht hier auch, wie, wenn man sich heute die Welt anguckt, was sich da abspielt, man sieht seit Jahren, wie eine Steigerung ist. Wie eigentlich alles, auch die 4 Sünden, die jetzt hier am Schluss genannt wurden, aber auch die Endzeitentwicklungen, wie die immer rasanter, immer, ich sag's mal, zwar nicht ohne weiteres erkennbar, aber immer stärker werden, wenn man die einfach misst mit Daten vor vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren, dann merkt man erst, wie schlimm das geworden ist. Das heißt, es steigert sich. Und so ist es auch hier in der Offenbarung, es steigert sich immer mehr und es steuert auf den Höhepunkt zu. So, ich möchte das nochmals betonen. Dieser Höhepunkt auf den Posaunengerichte, der Höhepunkt ist die letzte Posaune. Und die letzte Posaune stellt heilsgeschichtlich vielleicht das radikalste Erlebnis dar, das die Menschen machen werden. Und zwar mit der siebten Posaune, mit der letzten Posaune, kippt die Heilsgeschichte. Das heißt, mit der siebten Posaune geht für die Ungläubigen die Tür zu. Und mit der siebten Posaune wendet sich Gott letztendlich von der Gnade weg. Und gibt das Gericht, nämlich die Zornschale Gerichte, über diese Erde. Und gleichzeitig beginnt er sich wieder Israel, seinem auserwählten Volk, zuzuwenden. Das heißt, da geschieht ein heilsgeschichtlicher Wechsel. Das heißt, es ist der absolute Fixpunkt, wo sich die ganze Weltgeschichte und auch die ganze Geschichte der Menschheit darauf zubewegt. Und dann gehen wir in das letzte entscheidende Stadium, die letzten Jahre, bevor die sichtbare Wiederkunft Jesu erfolgt. Und das, was wir hier haben in den Posaunengerichte, das sind die Vorbereitungen, wo Gott nochmal mit allem Ernst zu den Menschen redet, weil wenn nach der Entrückung die Tür zu ist, dann ist sie zu, im tiefsten Sinne des Wortes. Und man muss das einfach nüchtern sehen. Die Bibel redet von einer Vollzahl der Heiden. Das heißt, wenn sich der letzte Heide bekehrt hat, dann ist von Gott her die Zahl voll. Und das wird etwas bedeuten. Ich habe mir das schon so ein paar Mal überlegt. Der letzte Mensch, der sich bekehrt, der wird überhaupt nichts merken, dass er sich bekehrt hat. Sondern der wird sich bekehren und derselbe Sekunde löst er als der letzte dieser Vollzahl die Entrückung aus. Aber in dem Moment, wie der sich bekehrt, geht die Tür zu. Und das, was wir jetzt hier haben in den Posaunengerichten, ist jetzt der Beginn. Es wird immer ernster. Jetzt plötzlich gibt Gott außer den ersten vier Posaunengerichten, wir haben ja gesehen, dass es sehr viel mit Umweltverschmutzung, mit Schädigung der Umwelt zu tun hat. Und da stecken wir schon mitten drin. Aber jetzt plötzlich dreht Gott praktisch nochmals eins weiter. Und zwar ist eine Gerichtsskala. Jetzt gibt er plötzlich zusätzlich zu den normalen Gerichten, wo er die Menschen noch ruft, gibt das Gericht bereits vorab. Das heißt, es sind jetzt plötzlich gemischte Gerichte. Da ist auch ein Teil, nämlich wirkliches Gericht dabei. Das ist der Weheteil. Und der Weheteil, den darf man nicht unterschätzen. Wenn man das jetzt sich einmal anguckt, ich habe es hier nochmal aufgelistet. Das heißt, die restlichen zwei Posaunengerichte sind hier in unserem Text. Offenbarung 9. Dann kommt der Einschub von 10, das ist ganz wichtig, ist einer der wichtigsten Einschübe. Und dann kommt der Einschub von 11, 1 bis 14, ist auch ganz wichtig. Die zwei Teile sind ein wichtiger Einschub fürs Verständnis. Und dann praktisch kommt der Schluss, nämlich dieser entscheidende Höhepunkt, wo die Wiederkunft Jesu für die Gemeinde Jesu geschieht, wo dann in Offenbarung 12 nochmal ein heilsgeschichtlicher Rückblick kommt und wo dann die Finsternismächte ungeschminkt, wenn ich sage es mal, unmaskiert über diese Erde hervorbrechen, wie es überhaupt noch nie was gab auf dieser Welt. Dann bricht das Offen aus. Wir sind jetzt noch in dem Stadium, wo hier etwas passiert. Jetzt haben wir wieder ein Problem. Und zwar, wir haben hier Bilder. Er redet ausdrücklich von einer Vision. Und wir haben hier Bilder, die eindeutig teilweise zumindest hinter der Kulisse sind. Das heißt, wir sehen, was sich in der geistlichen Welt abspielt. Man muss jetzt aufpassen, es sind Wissenschaftler hingegangen, Filbert zum Beispiel, und haben einfach die Offenbarung gelesen und haben diese Auswirkungen sich angesehen und haben dann gesagt, das ist überhaupt keine Frage, das sind Auswirkungen eines Atomkrieges. Das ist sicher richtig. Zumindest der zweite Teil von unserem Text geht in Richtung Atomkrieg. Man könnte sich auch vorstellen, wenn der Johannes diese Dinge sieht, dass er dann letztendlich einfach als ein Mann mit einer Bildung von 90 nach Christus das wirklich so empfindet, wenn bestimmte Kampfpanzer kommen und vorne spuckt der Feuer und Rakete warf und das kann man so sehr. Aber man muss es nicht. Man muss hier davon nicht spekulieren. Viel wichtiger ist, der erste Teil ist eindeutig kein Geschehen, das sich hier reell abspielt, sondern das sind die Dämonen. Da beschreibt die Bibel Dämonen. Da beschreibt sie Finsternismächte und beschreibt ihre Wirkungsweise und beschreibt, was hier passiert. Und das möchte man doch etwas näher angucken. Das, die fünfte Posaune oder das erste Weh ist ein Dämonenangriff. Vom Himmel, und zwar, wir dürfen nicht vergessen, wir denken bei Himmel zu idealistisch. Es gibt laut Bibel drei Himmel, nicht sieben. Sieben ist Islam. So, es gibt drei Himmel. Und zwar in einem dieser Himmel, und zwar im Lufthimmel, sagt Epheser 2, 1-3, wir lesen das nachher, dass dort die Dämonen sind. Und von diesem Bereich greifen sie die Erde an. Also die Erde erlebt einen vermehrten Dämonenangriff. Und wie merkst du das? Du siehst ja da die Dämonenheere nicht, sondern vermehrter Dämonenangriff bedeutet, dass die Zustände auf der Erde schlagartig, wie beim Schneeballsystem, du hast den Eindruck, der Schneeball rollt schon lange. Und dann mit einem Schlag wird er immer schneller. Das heißt, die Dämonenangriffe bewirken, dass die Zustände immer schlimmer werden. Wir können es nur messen, indem wir den Kopf schütteln und sagen, kann es so etwas noch geben auf dieser Welt? Also wenn man sieht, wie verrückt die Leute sind, dann muss ich sagen, es bricht jeder Damm derzeit. Und das ist ein Zeichen für diese dämonische Einwirkung. Die sechste Posaune dann, ich sage es jetzt einfach einmal, wenn du nicht spekulierst, sondern nur mischt, dann siehst du beim ersten ist ein Dämonenangriff und beim zweiten siehst du, ist ein Weltkrieg, eindeutig. Sagt er ganz klar. Oder ein Drittel der Menschheit starben. Und dann die siebte Posaune, das letzte Wehe, ist dann tatsächlich die Entrückung. Aber jetzt, wenn wir das einordnen, jetzt müssen wir zuerst schon mal diese Bildersprache auch ein bisschen entschlüsseln. Die fünfte Posaune, die beginnt ja. Und der fünfte Engel stieß in die Posaune, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. Jetzt haben wir das alte Bild. Sterne, Offenbarung 1, 20, Waret heißt der Engel der Gemeinde, der Verantwortliche der Gemeinde. In dem Fall, hier steht dieses Wort Stern sicher für einen normalen Engel, das heißt, es sind Dämonen-Engel, also praktisch gefallene Engel, Dämonen, die hier von der Erde runterkommen. Und sie haben Schlüssel zum Schlund des Abgrundes. Und jetzt müssen wir einfach einmal sehen, was heißt zum Beispiel, wenn diese Finsternismächte auf die Erde kommen. Und die Bibel hat eine vollkommene, klare, prophetische Sprache. Die Bibel sagt, was sie meint, und sie meint, was sie sagt. Sie hat aber mindestens vier Ebenen. Und sie hat zum Beispiel eine Symbolsprache, und sie hat auch eine prophetische Sprache. Und in der prophetischen Symbolsprache steht Erde in der Regel entweder, je nachdem wie es formuliert wird, für die Menschen oder aber sehr oft für Israel. Und ein sehr treffendes Beispiel, wo man das sehen kann, wie das gemeint ist, ist Jesaja 1, Vers 2. Und zwar in der Regel wird in der Prophetie oder in der Symbolik, wenn der Himmel gesprochen wird, die Gemeinde gesprochen mit der himmlischen Berufung, und wenn die Erde gesprochen wird, praktisch Israel. Israel nennt sich auch Eres Israel. Und das Wort Eres ist das Wort für Erde. Das müssen wir einfach sehen. Und dann heißt es, höret ihr Himmel, nimm zu Ohren, o Erde. Und jetzt wird erklärt, denn der Herr hat gesprochen, ich habe Kinder großgezogen. Und er hat Kinder aus dem Himmel, das heißt von der himmlischen Berufung und von der irdischen Berufung, von Israel und von der Gemeinde. Und da sagt er, sie sind von mir abgefallen. Ein Ochs, das ist das Bild, wo wieder zur Erde passt. Der Ochs ist praktisch das Tier, das das Joch trägt. Und Israel trägt das Joch des Gesetzes. Der Esel, der Erlöste, der Esel ist ja laut 2. Mose 13, 13 durch stellvertretendes Blut erlöst, durch ein Lamm. Und der Esel steht immer für die Gemeinde, er hat die Grippe, er kennt seinen Herrn, das ist eine ganz andere Ebene. Aber man sieht hier, in dieser Bildersprache meint sie einmal mit Erde Israel und sie meint das zweite Mal mit praktisch am Himmel die Gemeinde. Der Ochs, der Esel, das ist auch der Grund, warum die, in der Weihnachtsgeschichte, warum die Maler, die waren gar nicht so unbiblisch, wie man denkt, die haben das bloß falsch gedeutet und haben dann Kult draus gemacht, das war falsch. Aber dass die bei der Krippe einen Ochs und einen Esel gemalt haben, die haben der Jesaja verstanden, das ist gar keine Frage. Da siehst du, dass die schon was gedacht hat. Aber hier ist eindeutig, mit Erde ist eigentlich letztendlich die irdische Situation gemeint. Aber immer wenn Erde kommt, muss man aufpassen, ob it massiv Israel gemeint ist. Und jetzt sagt er hier letztendlich, sie haben den Schlüssel zum Abgrund. Ich lese mal Lukas 8, Vers 30. Jesus aber fragte ihn und sprach, wie heißt du? Das ist dieser Besessene. Er sprach Legion, denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Und er bat ihn, er möge ihn nicht befehlen, in den Abgrund zu fahren. Und hier haben wir etwas. Jetzt müssen wir einfach etwas sehen. Es gibt eine Tatsache. Ich möchte jetzt nicht über die Lehre der Finsternismächte reden. Aber es gibt eine Tatsache. Laut Bibel gibt es eindeutig Finsternismächte, die im Luftraum zu Hause sind. Und es gibt parallel dazu Finsternismächte, die im Abgrund verschlossen sind. Das heißt, die von Gott her bereits im Gefängnis sind, in einer Vorhölle. Und dieser Ort heißt im Hebräischen letztendlich Tartarus. Das ist der Tartarus. Oder, ich weiß nicht, das griechische Hebräische, egal, eher griechisch am Wortlaut noch. Also Tartarus, das ist dieser Ort, wo die verschlossen sind. Und jetzt müssen wir einfach sehen, die haben schon Angst gehabt zur Zeit Jesu, dass sie dort zurück müssen. Und jetzt praktisch ist Folgendes, jetzt kriegen die, das können sie nur von Gott bekommen haben, weil den Schlüssel, er ist ja Herr über die Finsternismächte. Das heißt, sie bekommen den Schlüssel letztendlich, oder dieser Engel bekommt den Schlüssel, dieser Dämon, und darf aufschließen. Jetzt schließt der Abgrund auf, wo wirklich das Übel steht, das Üble ist, der Finsternismächte, nämlich die der Herr Jesus ausgetrieben hat aus diesem Besessenen. Das war so eine Sorte, und die hat schon Angst gehabt, dass sie dort zurück müssen. Aber Finsternismächte, die so schlimm waren, dass er sie im Tartarus, diesem Gefängnis, verschlossen hat, den eröffnen wir jetzt den Schlund. Kein Verteidiger, das hört sich so ein bisschen so einfach an, das altdeutsche Wort Schlund. Schlund ist das Rohr, wie das Ofenrohr, wo es rauskommt. Schlund, sagt man, zum Hals. Das heißt, da wird tatsächlich ein Stück Vorhölle geöffnet. Das muss man sich vorstellen. Da wird die Vorhölle geöffnet und über die Erde losgelassen. Also das ist unfassbar. Und man sieht hier, als die losgelassen werden, dann passieren hier Dinge, dann kommt Finsternis. Und das darf man nicht vergessen, Finsternis ist immer das Metier des Teufels. Die Erde war finster, wüst und leer nach dem Sündenfall des Teufels. 1. Mose 1, Vers 2. Die Bibel sagt aber, sie wurde so nicht geschaffen, die ist so finster geworden, das ganze Universum, durch den Sündenfall des Teufels. Und als der Jesus im Kreuz von Golgatha war, sind alle Finsternismächte dieser Erde auf ihn losgegangen und haben letztendlich die Sünde ausgetobt. Und aus dem Grund wurde es im Kreuz von Golgatha dunkel, finster. Und immer wenn Finsternis kommt, dann kommt die Finsternis in Form von Dämonen, von teuflischen Mächten. Finsternis bedeutet letztendlich teuflische Mächte. Und da sieht man wiederum, als die kommen, beginnt es plötzlich finster zu werden. Und zwar im Luftraum und bezüglich der Sonne. Es hat eine tiefe Bedeutung in der Symbolsprache der Offenbarung. Aber zuerst vielleicht Judas 1, Vers 6. Und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verließen für das Gericht des großen Tages, mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Hier haben wir diesen Tartarus, diese Vorhölle. Und diese Finsternis, ich sage mal Szene, lässt man plötzlich los über die Erde. Das heißt, es wird immer schlimmer werden. Also wir müssen uns einfach bewusst sein, auch bezüglich unserer Kinder, bezüglich unseres Lebens, bezüglich der Medien, bezüglich der geistlichen Landschaft. Es wird nicht besser werden, sondern es wird immer schlimmer werden. Das heißt, wir haben nichts zu erwarten von Besserung. Das Einzige, was wir erwarten können, wisst ihr, der Teufel greift derzeit alle Ordnungen Gottes an. Er greift Autoritäten, er greift Ehen, er greift Familien, er greift Kinder an, er greift alles, was normal ist, an. Das sind die Finsternismächte, worüber wir gar nicht reden. Und das ist das Problem. Und je weiter das der Entrückung entgegengeht, gibt es da wie einen Endkampf. Das heißt, da kommen diese Finsternismächte, die werden auch von Gott gezielt nochmals losgelassen. Als Gericht über diese Welt, auch zur Prüfung, was echt ist und was nicht echt ist, müssen wir ganz nüchtern sehen. Nicht umsonst ist in 11 ein Gericht, wo der Tempel Gottes, das heißt, so wie man Gemeinde sieht, bildlich gesprochen, wo 2/3 überlebt und 1/3 fliegt raus. Das heißt, Gott filtert, das muss man sehen, Gott filtert das Echte heraus. Das ist eine große Herausforderung auch für die Gläubigen derer Zeit zu leben, weil hier Gott nochmals saubere Situation schafft bei den Gläubigen. Epheser 2, 1 bis 3, weil hier heißt, die sind in der Luft praktisch. Die Luft wird verfinstert. Und da heißt es ja in Epheser 2, 1, Vers 3, und ich denke, die Stelle muss man einfach die muss man kennen. Da wird nämlich genau beschrieben, wie diese Finsternismächte tätig sind und wo sie tätig sind. Dort heißt es, auch euch, die ihr tot wart durch die Übertretungen und Sünden. Das ist mal der erste Punkt. Das betrifft vor allem die Ungläubigen, weil die sind diesem Einfluss ausgeliefert. Du kannst nichts machen. Wisst ihr, wenn ein Ungläubiger unmöglich reagiert, das ist einfach dieser Finsternis-Einfluss. In denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Weltzeit. Das heißt, in diesem Äon, in dieser Zeitperiode geht es einfach so zu. Gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, das ist letztendlich der Finsternisfürst, das ist der Teufel selber. Dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das heißt, er beeinflusst letztendlich die Menschen. Unter denen wir auch alle einst unser Leben führten in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten und wir waren von Natur Kinder des Zorns gleich wie die anderen. Das heißt, diese Mächte greifen die Menschen letztendlich im seelisch-fleischlichen Bereich an. Oh, keine Frage. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich pack das nicht. Mich ekelt es, mich wirkt es. Ich kann das einfach nicht sehen, wenn jemand neben mir steht, der gepierst ist. Ich glaube, es hat auch nichts mehr mit Toleranz zu tun hat. Du hast, also was mich ganz, ganz arg schüttelt, ich kann nichts dafür. Wenn jemand kommt mit einer Bundeswehr-Uniform, die haben sehr noble, dunkelblaue Uniformen, da ist alles uniformiert. Nobel bis zum Lackschuh und dann mit einem Schlag guckst du ins Gesicht und dann schüttelst dich. Dann hast du grün-rote Haare und hast, ich sage mal, Büroklammer oder Sicherheitsnadel dort Augenbrauen durchgestopft. Wisst ihr, das, jetzt sage ich es einfach mal ganz, ganz gewöhnlich. Wenn man gar nichts wüsste von Finsternismächte und alles und überhaupt die Menschheit einfach betrachtet, wie sie Jahrhunderte waren, dann hat man immer gesagt, man müsse in den Urwald gehen und müsse die armen Eingeborenen von diesem befreien. Wir, die zivilisierte Welt, muss sie von so einem Unsinn befreien. Jetzt gucken wir her, was passiert. Wir benehmen uns wirklich wie die Eingeborenen im Urwald. Es ist schlimmer denn je. Das heißt, wir tun genau das, was die man hat. Wir haben früher haben wir die hinduistische, buddhistische Völker haben wir missioniert, haben Missionare rausgeschickt. Heute schicken die ihre Gurus zu uns und missionieren uns und wir sind zu dumm und merken es nicht. Das ist brutal. Die schicken die Gurus und missionieren uns. Wisst ihr, da ist was passiert. Das hat mit diesem Schlund, mit dem geöffneten Schlund, mit den Finsternismächten zu tun. Als Hitler an die Macht kam, kamen die Eingeborenen, ich denke es war in Tibet, zum Missionar und haben gefragt und haben gesagt, sag mal, was ist Deutschland? Da sagt er, wieso? Da sagt er, du bist doch Deutschland. Ja, er kommt aus Deutschland. Sagt er, kannst du uns erklären, was da los ist? Da sagt er, wieso? Da sagt er, unsere Geister haben gesagt, sie gehen jetzt alle nach Deutschland. Das muss ich mir vorstellen, das ist schon brutal. Wisst ihr, und so müsst ihr euch vorstellen, dass Finsternismächte geballt über diesen Erdball nochmal losgelassen werden. Der Schlund wird geöffnet, die kommen und dann passieren plötzlich Dinge, die sind so, dass ein Mensch früher, noch vor 20, 30 Jahren gesagt hat, die sind nicht normal. Ihr müsst einmal die Gesetzgebung vor 1970 gucken. Es ist also Fakt. Dinge, für die du früher eingesperrt wurdest, da wirst du heute vielleicht einmal bald eingesperrt, wenn du dagegen bist. Oder zumindest wirst du bestraft. Früher gab es einmal einen Kuppelei-Paragraph. Wenn jemand, ein unverheiratetes Paar, seine Wohnung vermietet hat, dann ist er gestraft worden. Homosexualität war absolut strafbar. Ist alles strafbar gewesen. Heute ist alles gerade das Gegenteil. Heute heißt Toleranz. Du musst alles zulassen. Das ist alles in Ordnung. Es gab früher Jugendschutz, wo bestraft wurde, wenn man die Jugend gefährdet hat. Mit Unsittlichkeit, mit Teuflischem, mit allem Möglichen. Heute lässt man es gezielt auf sie los. Ich denke nur mal an die Skandale, die es immer gab, und aber die Verbotsverfahren bei Zeitungen wie Bravo und ähnliches, aber es ist nicht nur Bravo, sondern es geht quer durch die Gemüsegarten. Also was mich kolossal gewundert hat, es war vor vielleicht 2 Jahren, wo sogar ein Zürcher Alpkurier der normale Zeitung angefangen hat, von den Artikeln her plötzlich nicht mehr normal zu werden. Und hier sieht man einfach etwas, hier ist ein Damm gebrochen. Jetzt müssen wir einfach nüchtern sehen, der Damm hat einen Grund. Warum ist der Damm gebrochen? Weil Finsternismächte verstärkt hinter der Kulisse tätig sind. Warum kannst du mit den Menschen nicht mehr normal reden? Warum kannst du vom Evangelium her von nichts mehr normal erreichen? Warum sind sie alle so irr? Das hat mit diesen Finsternismächten zu tun. Man braucht sich da nicht wundern. Gell? Also, wenn du das jetzt alles sehen würdest, du liest Bücher von Hudson Taylor, du liest Bücher von den großen Erweckungen und siehst, wie die Menschen reagiert haben, dann musst du sagen, irgendwas ist anders. Wie der Busch hat gesagt, entweder waren unsere Väter Narren, die waren normal, oder wir sind die Narren. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder waren die Narren und nicht normal, oder wir sind die Narren und wir sind unnormal. Und ich glaube wohl, dass unsere Väter normal waren. Das heißt, man hat kein Gespür mehr, was normal ist. Und das ist sagen wir, ein massiver Finsternis, wie soll ich sagen, Spielraum. Die haben einen Spielraum, wo sie letztendlich sich bewegen dürfen. Und den nutzen sie aus und da schießen sie rein. Und dann hast du plötzlich im Luftraum, das heißt genau in dem Bereich, wo die Menschen angegangen werden, darum wird hier der Luftraum verfinstert, hast du plötzlich verstärkt solche Tätigkeiten. Und es ist einfach so, ich habe einen Kollegen, der ist sehr bürgerlich. Er ist katholisch, ist ein netter Mann, ist am Glauben nicht abgeneigt, wenn ihm mal was zum Lesen gibt, der freut sich auch. Also ist ein Mann, einfach, der ist anständig. Aber was für mich interessant ist, wenn es irgendwie zu Skandale kommt oder wenn irgendwas Verrücktes passiert und ich mit ihm dann einmal ein bisschen auf biblischer Ebene rede, das ist unfassbar, was da für ein Widerstand kommt plötzlich. Und da siehst du, wie diese ganze bürgerliche Fassade hinter der Kulisse von diesen Finsternismächten schon lange besetzt ist. Man darf das nicht täuschen lassen. Das kann schlagartige Verfolgung oder offene Feindschaft umschlagen. Das ist einfach drin. Das ist da. Da ist eine massive Beeinflussung da. Und man muss hier ganz genau vom Herrn prüfen, wo wehrt man sich, wo geht man dem aus dem Weg, was macht man. Das ist nicht einfach. Auf jeden Fall, hier heißt es, es wird nicht nur der Luftraum verfinstert, das heißt, in diesem Luftraum mit dem Angriff sind verstärkte Finsternismächte tätig, das heißt, der Angriff auf uns wird schlimmer, sondern die Sonne wird verdunkeln. Jetzt wissen wir alle aus Malachi 3,20, wer die Sonne ist. Die Sonne der Gerechtigkeit ist der Herr Jesus. Und in der Bildersprache hat auch zu tun, das Heil kommt aus den Juden, die Sonne, Mond und Sterne. Das heißt, wenn die Sonne direkt dargestellt wird, in der Regel Hinweis auf den Herr Jesus. Aufgang der Sonne, Osten. Das Wasser des Lebens kam im Tempel, im neuen Tempel, in Hesekiel, also von 40 bis 48 hast du den neuen Tempel. Es kommt in Kapitel 47 von Osten. Also immer Osten, Sonne ist immer Hinweis auf den Messias, auf den Erlöser. Das heißt, wir haben hier plötzlich die Sonne und die Sonne wird genauso verfinstert. Das heißt, es wird etwas passieren. Die Person Jesu wird verfinstert werden. Das heißt, die Finsternis möchte verdunkeln die Botschaft vom Herrn Jesus. Und es war undenkbar, dass man früher gesagt hätte, dass zum Beispiel andere Religionen gleichberechtigt wären. Ausgeschlossen. Man hat ganz klar predigt, nur Heil in Christus. Was hat uns unsere Väter, Apostelgeschichte 4, 12 und ähnliche Bibelstellen eingehämmert. Nur Heil in Christus. Und heute kommen plötzlich, wenn man Idea Spektrum liest, das Blatt der Evangelischen Allianz, plötzlich kommen Aussagen wie, gut, die sind ja auch nicht dafür, aber es wird zitiert, wie dann plötzlich Theologen auftreten und sagen, ja, das ist schon eine Lästerung der anderen Religion und zu Deutsch die Religion ist noch gleich praktisch bedeutend. Assisi war der Auftakt vor Jahren. Als der Papst, und der Papst ist ein Synkretist, das heißt ein Religionsvermischer. Und über die Schiene wirst du eine Vermischung der Religionen kriegen. Und jetzt müsst ihr etwas sehen. Die Mystik ist das Bindeglied. Zum Beispiel, wer weiß, dass die teilweise Moslems oder Buddhisten in Zunge redet? Das weiß man noch nicht. Ist aber so. Und du findest überall Mystiker. Du findest im christlichen Lager Mystiker. Du hattest einen Ter Stegen, du hattest einen Jakob Böhme, die waren nur für unsere Verhältnisse harmlos. Aber du hattest im christlichen Lager immer wieder Mystiker. Du hattest schärfere Mystiker, also härtere wie Madame Guyot. Du hattest immer Mystiker und gleichzeitig hast du Mystiker in die Religionen. Und sobald einmal eine Weltreligion auf Basis der Mystik entsteht, gibt es keine Grenze mehr. Du vereinigst dich mit Gott auf mystischer Ebene. Darum ist die Mystik so teuflisch. Und hier siehst du einfach die Person Jesu, die Sonne wird verfinstert. Der Luftraum wird mehr tangiert, das heißt, es kommt mehr Angriff. Und gleichzeitig wird die Botschaft von Jesus immer mehr diskreditiert. Das heißt, die wird runtergespielt, die wird in die Ecke gedrängt. Jesus allein. Wisst ihr, ich bin auch kein Freund vom Kruzifix. Das Kruzifix ist falsch. Insofern, weil das Kreuz leer ist. Das heißt, wenn einer ein leeres Kreuz aufhängt, ich muss nicht unbedingt ein Kreuz aufhängen, aber wenn einer ein leeres Kreuz aufhängt, dann hängt er wenigstens das richtige Kreuz auf, nämlich das leere. Ich bin gegen Kruzifix, aber trotzdem, auch die Bezeichnung, dass Lehrer zum Beispiel sagen, das Kruzifix muss runter, wir sind kein christliches Abendland mehr. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir müssen begreifen, dass wir kein christliches Abendland mehr werden, keine christliche Nation. Wir werden es auch nie mehr werden, es kommt nicht mehr zurück, sondern wir sind heute ein absolutes Neuheidenland. Die christlichen Bekenner, das sind noch lange nicht alle Bekehrte, sind laut Statistik wahrscheinlich unter 5%. Und jetzt möchte ich nicht gucken, von allen christlichen Bekenner, die überall in die Kirche gehen und sich zum Christentum bekennen, wie viele da wirklich bekehrt sind. Also drehe ich die Hand lieber nicht. Von daher kannst du sagen, wir sind das größte Heideland weit und breit. Und also im Prinzip musst du noch Deutschland Missionare senden. Du musst Deutschland evangelisieren. Wir sind der Heideland. Bloß es gibt auch von Gott her einen Zeitpunkt, wo Gott zum Beispiel ein Volk nicht mehr evangelisieren lässt und ihm keine Erweckung mehr gibt, wird das Gericht herausgefordert haben. Das befürchte ich. Das heißt, wir werden uns, ob wir wollen oder nicht, mit dem auseinandersetzen müssen. Aber ganz wichtig ist, wenn die Finsternismächte den Luftraum verdunkeln, wenn sie die Sonne verdunkeln, müssen wir uns wehren, geistlich. Wir haben mit dem nichts zu tun. Das heißt, unsere Botschaft bleibt die gleiche. Ohne das Blut Jesu Christi geht ein Mensch verloren. Er kann sein, was er will, er kann tun, was er will, er kann eine Religion haben, egal was für eine er will. Er geht verloren, wenn das Blut Jesu seine Sünde nicht wegwischt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das ist eine Regel ohne Ausnahme. Da gibt es keine Hintertür. Und da muss man sich wirklich dahinter stellen. Muss sich auch bewusst sein. Das, was wir jetzt erleben, wisst ihr, ich weiß das. Die Bibel sagt ja im Daniel 7,25, dass die Höchsten oder die Heiligen des Höchsten zermürbt werden. Ich bin mir vollkommen bewusst, dass die Gläubigen derzeit zermürbt werden. Ich habe jetzt 2 Tage, da habe ich die Finsternismächte angegriffen. Brutal! Ich hab den gespinnt. Das war wie zur besten Zeit. Also ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Dann habe ich was gemacht. Ich habe mal von einem Missionar oder Missionarin von der China-Inland-Mission gelernt, wie man sich gegen das wehrt. Das habe ich vergessen gehabt. Ich laufe auf der Straße rum, plötzlich bringt mir der Heilige Geist das in Erinnerung. Wehr dich. Dann habe ich angefangen so zu beten, habe ich gewehrt. Ich habe gesagt, ich nehme das nur an, dieses ganze Zeug auch als Situation, wenn es wirklich von Gott kommt. Denen, die Gott lieben, also das läuft der Erschiene Gottes vorbei, ich wehre mich jetzt. Wieso, was passiert ist? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin selber jetzt nur total beeindruckt. Das Ding hat, das Ding hat im Geschäft innerhalb, ich sag's mal vorsichtig, von 2-3 Stunden um 180 Grad gedreht. Es ist selber, wie wenn du einen Luftballon mit der Nadel stupfst. Das heißt, dieser ganze Ergriff ist zusammengebrochen, regelrecht. Also, ich bin da weggelaufen und jetzt muss ich mir sagen, also doch ein Finsternisergriff. Hättest du dich jetzt nicht gewehrt, hättest du wahrscheinlich die Welt nicht verstanden, wärst frustriert rumgelaufen, hättest mit den Leuten Streit gekriegt, Krach gekriegt, sind überall geklemmt. In der Wirklichkeit war es nur ein Ergriff. Das ist das Teuflische. Wir sehen sie nicht. Und den Schlund siehst du nicht, sondern ist dahinter. Das heißt, wir werden hier verstärkt Ergriffe. Die 5. Posaune bedeutet verstärkter Ergriff. Und wenn man sich das jetzt in Ruhe anguckt, dann heißt es hier Heuschrecke. Es kam mit Heuschrecke hervor. Heuschrecke ist ein Bild. Wenn ihr Joel 1:1-12 lest, das Ganze vom Joel, Kapitel 1, das erste Kapitel, da werden die Heuschrecke als des Gerichtshandel Gottes dargestellt. Und zwar Heuschrecke, der Fresser. Ich habe schon oft betet, wenn ich gemerkt habe, dass der Teufel mich geschädigt hat. Wisst ihr, was ich dann gebetet habe? Dann habe ich gesagt, Herr, erstatte mir durch deine Gnade zurück, was die Heuschrecke bei mir gefressen haben. Was hier die Finsternismächte geschädigt haben. Was sie bei mir kaputt gemacht haben. Erstatte es mir zurück. Und da muss man einfach sehen, wenn ein Joel, ich möchte es jetzt nicht lesen, es ging zu weit, aber wenn er das in Ruhe lest, dann seht ihr etwas, die Heuschrecke sind ein Bild für Finsternismächte, sind ein Bild für von Gott zugelassenes Gericht. Gott benutzt in der Regel Finsternismächte als Gericht. Er hat der Pharao teilweise benutzt, teilweise hat er ihn gerichtet. Er hat Nebukadnezar teilweise benutzt, teilweise gerichtet. Es kann auch mal sein, dass so Gerichte nur von Gott kommen. Das möchte ich auch betonen. Er benutzt nicht immer Finsternislinie, sondern er benutzt alles. Er benutzt, was er will. Er ist souverän. Aber manchmal lässt er es tatsächlich zu, dass sie ergreift. Aber was jetzt ganz wichtig ist, es steht in 3. Und zwar, da steht,
das ist keine Willkür.
Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man das begreift. Da steht im Griechischen das Wort Exousia und das heißt Vollmacht. Manche Bibel hat ja nur mit Macht übersetzt. Macht stimmt nicht, sondern es ist wirklich Vollmacht. Und zwar, Vollmacht bedeutet, dass ein Höherer, nämlich Gott selber, das denen ausdrücklich erlaubt hat, dass sie es tun. Das heißt, sie hat Vollmacht eingeräumt. Das heißt, Gott räumt diesen Mächte, egal ob es jetzt positive Engelmächte sind oder Finsternismächte, er räumt ihnen ein, dass sie angreifen. Und die sind eindeutig Finsternismächte. Denen hat er eingeräumt, dass sie angreifen. Das heißt, Gott lässt es gezielt zu. Natürlich immer noch als Rufer gerichtet, um die Menschen so in Bedrängnis zu bringen, dass sie sich endlich bekehren. Das ist immer nur Gnade Gottes. Er will ja noch retten. Das ist überhaupt keine Frage. Und wenn man dann 4 sieht, dann heißt, es soll praktisch im Gegensatz zu den vorigen Gerichten, das ist jetzt wieder interessant, die vorigen Gerichte waren ja lauter Umweltgerichte in der Regel, die sich irgendwo in der Natur unter dem niedergeschlagen haben. Er sagt jetzt, die 5. Posaune richtet sich nicht mehr gegen die Erde, nicht mehr gegen die Schöpfung, nicht mehr hier gegen den Lebensraum, sondern es richtet sich ganz gezielt gegen den Menschen selber. Das heißt, jetzt geht Gott eine Stufe weiter. Bisher hat er nur das Umfeld des Menschen angegangen und jetzt geht er den Menschen selber an. Mit dem Ziel, dass er sich bekehrt. Das muss man noch sehen. Gnade. Und was hier interessant ist, er sagt ganz klar, es soll angegriffen werden. Jeder Mensch, der nicht versiegelt ist mit diesem Siegel Gottes. Und das Siegel Gottes, Epheser 1, Vers 13, ist ein ganz... sagen wir, bedeutsame Bibelstelle, das ist mit, sagen wir, die wichtigste Stelle über Wiedergeburt. Dort heißt es, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lobe seiner Herrlichkeit. Das versiegelt, das ist ein griechisches Wort aus der Handelssprache. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die Bibel, also diese Bibel, ist praktisch geschrieben im Neuen Testament ihrer Handelssprache. Also ihre reine Handelssprache, der Koine, es war die Handelssprache der Griechen und Griechenland war durch Alexander der Große, war praktisch, ich sag's mal so, das war die Weltkultur, die Weltmacht, bis Rom das dann aufgerollt hat, aber die Römer haben fast alles bloß die Griechen geklaut, selbst die Götter haben es nicht geklaut, haben bloß andere Namen dazu gemacht. Also die Römer waren selber ein relativ einfaches, unbedarftes Kriegervolk und hat einfach die Kultur von den Griechen rüberzogen. Aber hier ist was ganz Wichtiges, und zwar, dieses Wort heißt in der Handelssprache der Abschluss eines Kaufvertrages. Und zwar, das hat bedeutet, wenn man das Siegel aufgedrückt hat, dann hat der Vorbesitzer keine Rechte mehr gehabt. Ja, und das sieht man jetzt etwas. Und das ist jetzt ganz wichtig. Warum greifen die Finsternismächte die Gläubigen nicht an? Bei dem Gericht. Die greifen sie natürlich allgemein an, aber bei dem Gericht dürfen sie nicht angreifen, weil letztendlich der Vorbesitzer, der Teufel, keine Macht über den Gläubigen mehr hat. Das ist auch der Grund, warum die Lehre, dass es Sünden der Vorväter gibt, nach der Wiedergeburt, ist eine Irrlehre. Das heißt, es gibt Sünde der Vorväter vor der Wiedergeburt. Das ist überhaupt keine Frage. Es gibt Fluchlinien, die weitervererbt wurden bis ins 3. und 4. Glied, wo ein Fluch auf der Familie ist, wo dauernd die Menschen verunglücken, dauernd die Menschen sterben, wo zum Beispiel dauernd, ich sag's mal, zerrüttete Ehe sind, zerrüttete Familienverhältnisse, wo Alkohol ist, wo entartete Sexualität ist, wo alles da ist, wie ein Fluch. Wenn sich aber aus so einer Fluchlinie jemand bekehrt, dann wird das abgeschnitten. Und mit demjenigen beginnt eine Segenslinie. Und diese Segenslinie, die hat dann zur Folge, dass was jetzt von diesem Gläubiger kommt, bis ins 1000. Glied unterm Säge steht. Aber ich habe selber erlebt, wenn aber sich jemand von den Nachfolgern, dessen, der sich bekehrt hat, also von den Nachkommen, nicht bekehrt oder unklar wird oder aus dieser Segenslinie rausgeht, dann kommen diese Sünde zurück. Das habe ich auch festgestellt. Das heißt, das ist wahrscheinlich, das hat aber nichts mit dem Fluch zu tun, sondern das ist wahrscheinlich die Veranlagung, die verirrt wurde, die kommt dann wieder. Das heißt, dann kann dann ausbrechen. brutal, wenn man sich das überlegt. Aber was hier ganz wichtig ist, die Versiegelten können ihr nicht willkürlich vom Teufel angegriffen werden. Das ist für uns Gläubige auch wichtig. Wir können nicht willkürlich vom Teufel angegriffen werden, wenn wir versiegelt sind. Das heißt, der Vorbesitzer hat keine Rechte mehr. Der Teufel kann mich nur angreifen, wenn Gott es gezielt zulässt zu meiner Erziehung oder wenn ich den Schutzraum der Stellung in Christo verlasse und mich mutwillig diesen Finsternismächten aussetze. Durch Dummheit, durch Sünde, also wenn ich einfach fahrlässig bin, ist was anderes. Gehe ich dann zurück durch Buße und glaube in die Stellung in Christo, passiert gar nichts. Bin ich wieder in Sicherheit. Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass uns das klar ist. Er kann hier diese Menschen angreifen, weil sie nicht versiegelt sind. Die Gläubigen kann er nicht angreifen, dieser Engel oder diese Finsternismächte, weil sie versiegelt sind. Wenn man Vers 5 anguckt, es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, sondern dass sie 5 Monate lang gequält würden. Und ihre Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Jetzt müssen wir etwas sehen. Wir werden in der Endzeit Krankheiten erleben. Wir werden Dinge erleben, und das siehst du auch, wo im psychischen Bereich teilweise Extremsituationen herrschen werden. Aber es ist Teil Gericht von Gott her. Und zwar muss das einfach sehen. Qual ist das Los des Ungläubigen. Das müssen wir einfach sehen. Es ist Gericht und das Los der Ungläubigen. Qual. Wenn ein Gläubiger unter Qual kommt, ist in der Regel ein Finsternisangriff. Dann müssen wir es abwehren. Aber der Ungläubige, wenn der unter Qual ist, ist er sein Metier. Weil da kann man zwei Dinge. Gott hat beschlossen, dass er den Ungläubigen praktisch als Strafe unter Qual stellt. Gleichzeitig quält er aber auch die Finsternismächte. Schon doppelte Schiene, wo der Ungläubige gequält wird. Ich lese dazu Lukas 16, 19. Das ist praktisch die Vorhölle, der Hades. So wie es ein Paradies gibt, der Vorhimmel, so gibt es ein Hades, eine Vorhölle. Das heißt, das ist der Aufenthaltsort, wenn ein Ungläubiger stirbt, nach der Auferstehung Jesu. Vorher war der Ort alles in einem, das ist geteilt worden bei der Auferstehung Jesu. Und nach der Auferstehung Jesu gibt es die zwei Orte. Und hier sehen wir ganz klar in 19, das ist der reiche Mann und der arme Lazarus, und dort heißt es in Vers 24, und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Das müssen wir einfach sehen, das ist Qual. Und Qual hat in der Regel auch immer mit Feuer zu tun. Wenn man Offenbarung 14, 11 sich anguckt, ist auch wichtig, der Rauch ihrer Qual steigt auch von Ewigkeit zu Ewigkeit, wie das Tier und sein Bild anbeten, haben keine Ruhe Tag und Nacht. Und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt, das heißt, Gott schickt gezielt so eine Qual. Aber auch die Finsternismächte quälen. Jetzt müssen wir das nüchtern sehen. Da passiert etwas, wo Gott die Finsternismächte loslässt und die Menschen werden gequält. Wir dürfen diese Texte nicht vor der Kulisse auslegen und sagen, das passiert hier durch eine Krankheit, durch jenes, das wissen wir nicht. Sondern die Bibel zeigt hinter der Kulisse, dass Finsternismächte, die das Recht haben von Gott her, die Vollmacht zu quälen. Wir stellen nur fest, was passiert. Stellen wir einfach fest. Und wenn du dann das einmal begriffen hast als Gläubiger, dann verstehst du auch, warum manche Dinge auf der Erde passieren. Weil der Schlund geöffnet ist. Weil die das dürfen. Aber konkret, was ganz konkret an sich abspielt, dann auf der Erde sichtbar, das ist wieder das Nächste, nämlich dieser Krieg. Aber das, was sich hier abspielt, ist hinter der Kulisse, ist praktisch ein Blick hinter die geistliche Welt. Und zwar, es heißt hier, an jenem Tag werden die Menschen den Tod suchen und sie nicht finden, und sie werden begehren zu sterben, und der Tod wird vor ihnen fliehen. Jetzt kommt was ganz, ganz Entscheidendes. Der Teufel ist seit letztendlich des Sieges Jesu nicht mehr Herr über den Tod. Und genauso ist ein Mensch nicht Herr über den Tod. Wo Selbstmord geplant ist oder wo ein Mensch Selbstmord ausübt, ist in der Regel Finsterniseinfluss, weil der Teufel ein Mörder von Anfang an ist. Aber trotzdem, das müssen wir ganz nüchtern sehen, kann ein Mensch nicht den Tod willkürlich herbeiführen. Es ist so, ich lese uns dazu Hebräer 2, Vers 14. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er in ähnlicher Weise dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod, das heißt durch seinen Tod,
den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte.
Vergangenheit, nämlich den Teufel. Das ist allerdings eine Präsenskonstruktion, aber man muss sie im Prinzip vom Kontext her und vom Gesamtzusammenhang in der Vergangenheit übersetzen, der die Macht des Todes hatte. Das heißt, das müssen wir ganz nüchtern sehen, in diesem Kapitel wird nochmal klar gesagt, dass ein Mensch letztendlich immer am Wille Gottes stirbt. Das ist immer die Zulassung Gottes. Gott ist der Herr über Leben und Tod und der Teufel hat nur begrenzte Macht. Darum braucht ein Gläubiger auch nie Angst haben zu sterben. Ein Gläubiger stirbt am Wille Gottes.
Wir haben mal Jugendkreis, ob das Wort Jugendkreis richtig ist, das weiß ich auch nicht. Ich habe denen 4 Jahre lang Bibelfreizeit im Gebirge gehalten und die sind so wild gewesen. Ich habe bisher in meinem Leben einmal ernsthaft gedacht, ich muss sterben. Und das war im Erstflieger die Weißkugel. Und die haben uns so geplagt, ohne Akklimatisation, dass ich im Ernststück halt stirbst. Ich bin doch gestanden und stirbst. Also was mich wundert hat, du merkst dann auch von Gott her, es ist in Gottes Hand. Also ein Gläubiger braucht keine Angst zu haben, dass er stirbt. Oder wenn er stirbt, dann war es der Wille Gottes. Der Gläubige stirbt am Wille Gottes. Das muss ganz klar sein, nicht eure Willkür. Und auch hier zeigt Gott nochmal an, dass er Macht über den Tod hat und dass diese Finsternismächte nicht die Macht haben, den Tod herbeizuführen. Das heißt, die Finsternismächte können auch keinen Menschen töten, wenn Gott es nicht zulässt. Das ist von letzter Bedeutung. Darum müssen wir auch beten. Wir müssen den Mut haben, für Menschen zu beten. Wir müssen auch sagen, letztendlich, Herr, erbarm dich und hilf, dass der jetzt stirbt oder dass da jetzt nichts passiert. Sondern gib nochmal Gnade. Diese Gebete, die haben Macht. Weil Gott nämlich letztendlich der Herr über Leben und Tod ist. Und insbesondere der Herr Jesus, der den Tod die Macht genommen hat. Das heißt, wir müssen auch hier beten und müssen lernen, ein Mensch hat letztendlich keinen Einfluss auf den Tod selber. Auch die können sich nicht umbringen. Die wollen sich umbringen. Es geht nicht. Das müssen wir einfach nicht und sehen. Die Menschen suchen den Tod, betet. Gott verweigert sie ihnen. Das müssen wir einfach sehen. Da ist von Gott her ist nochmal ein Ausdruck, dass er das alles unter seiner Herrschaft hat. Und was jetzt wichtig ist, jetzt werden diese Finsternismächte beschrieben. Jetzt darf man nicht davon ausgehen, dass Dämonen so aussehen. Also im Sinne von, das haben sie früher gemacht, im Mittelalter haben sie die Dämonen gemalt, die haben dann genauso ausgesehen. Sondern die Bibel hat ja Bildersprache, das ist Transzendenz, das ist Geisteswelt. Und du kannst Geister ja nicht darstellen. Du kannst auch Gott nicht darstellen. Aus dem Grund beschreibt die Bibel geistliche Dinge mit menschlichen Worten, dass wir sie begreifen. Wenn zum Beispiel in der Bibel steht, für Gott, da half ihm sein Arm. Gott hat keinen Arm in dem Sinn. Sondern Gott ist Geist, der hat keinen Arm. Der ist Geist. Aber die Bibel sagt, wer ist denn die Rechte des Herrn? Der Arm Gottes, jetzt bildhaft gesprochen, der Herr Jesus, der uns ergreift, der Mensch geworden ist. Gell? Da stimmt das Bild wieder. Und so hat die Bibel auch Bilder für die Finsternismächte. Und wenn sie jetzt beschreibt und sagt, diese Heuschrecke, die gleichen Pferde, die gerüstet sind, und sie tragen etwas wie Krone, ihre Angesichter waren wie menschliche Angesichter, und damit zeigt es etwas. Und zwar damit zeigt es, es zeigt Krone und es zeigt menschliche Angesichter. Jetzt müssen wir Lukas 22,3 dazu lesen. Es fuhr aber der Satan in Judas. Und dann hat er Jesus verraten. Und da ist etwas Besonderes. Er zeigt hier, Pferde steht immer für Kraft. Pferde steht für Herrschaft. Es steht Krone, steht für Herrschaftsbereiche. Das heißt für Königreiche. Und Angesichter wie Menschen steht für Menschen. Das heißt, ein Teil dieser Plage, ein Teil dieser Qualen, ein Teil dieser Finsternismächte wird durch Menschen ausgelöst. Deswegen muss uns klar sein, der Teufel benutzt, so wie der Judas benutzt hat, Menschen, wenn Gott es zulässt. Er benutzt sie. Und der Teufel hat letztendlich eine Taktik, er verstellt sich als Engel des Lichtes. Wisst ihr, und dann steht ein Dalai Lama hin und schwätzt drum raus. Da musst du immer wissen, was dahinter steckt. Finsternis. Wisst ihr, wenn er auch das Büchle lässt, über das Land, das man draußen haut, das man als Verteilmaterial aufliegt, wenn er das mal in Ruhe lässt, dann seht ihr einfach, dass auch diese ganze andere Religionen eigentlich anders sind von ihrem Wesen her, wie von dem, was man uns letztendlich publiziert. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie haben sich einfach informiert und ganz genau ist dahinter, hinter all diesen Dingen steckt letztendlich zugelassene Dinge von Gott her oder Angriffe von der Finsternis. Letztendlich ist aber immer etwas, das in der Regel durch Menschen ausgeführt wird. Das kommt nicht im luftleeren Raum. Und das ist eben das Schwere. Du hast einen Mensch, der macht dir das Leben wirklich, in Anführungszeichen, zur Hölle. Also was machst du mit dem? Das musst du dir bewusst sein. Wenn es eine bestimmte Grenze, die Gott verbietet, überschreitet, musst du ihm widerstehen. Aber in Wirklichkeit musst du dir bewusst sein, das ist ein armes Geschöpf, das von Finsternismächte gesteuert wird. Und du musst nicht den bekämpfen, sondern die Finsternismächte dahinter. Das ist das Geheimnis. Aber das ist nämlich das Problem. Wisst ihr, wie oft habe ich gesagt, also jetzt würde ich am Beispiel, der mich so in Schwierigkeiten gebracht hat, das war ein Direktor der Bank. Natürlich denke ich dann, Mensch, was fällt dem Ei im Kopf und alles, aber ich habe dann betet. Und in dem Moment, wie ich das gebetet habe und alles von mir gewiesen habe, praktisch was nicht von Gott ist, und sage, ich will das nicht, dass ich hier irgendwo in Bedrängnis komme, verändert sich der Mann schlagartig. Ist das jetzt ein anderer Mensch? Hat er über Nacht eine andere Erkenntnis gekriegt? Nee, sondern da ist ein Angriff gefahren worden. Und in dem Moment, wie ich als Gläubiger gebetet habe, ist der Angriff zusammengebrochen. Und das ist das, warum wir Epheser 6 die Waffenrüstung benötigen, warum wir wissen müssen, dass mit dieser fünften Posaune Elend, Qual, Angriffe über die Menschen verstärkt kommen werden und dass das Dinge sind, die von Finsternismächten ausgelöst wurden, die Gott selber dazu berechtigt hat. Und dass wir uns geistlich wehren müssen, wenn wir da in die Quere kommen. Da müssen wir uns wehren, geistlich. Weil wir sind Gottes Kinder, wir sind versiegelt. Sie dürfen uns zum Beispiel nicht quälen. Schon mal ganz entscheidend, sie dürfen nicht. Und da müssen wir uns wehren und uns und hinstellen. Wenn man das in Ruhe erguckt, sie hatten Haare wie Frauenhaare, ihre Zähne waren wie die der Löwen. Es fällt etwas auf. Und zwar zum Beispiel, wenn wir dann später in der Offenbarung weiterkommen, wo es heißt, diese geballte Endzeitmacht, da heißt es, der eine dieser Panther, das steht im Griechischen Pardel ist schon Panther, war weiblich, steht im Grundtext. Das ist ein Wort für einen weiblichen Panther. Das sind Frauenhaare. Das heißt, man darf uns nicht täuschen lassen. Der Teufel benutzt auch Frauen, die ganz harmlos aussehen, wo du nichts denkst. Also, Alexander Säbel hat immer gesagt, der Teufel steht nicht vor dich hin und sagt, ich bin der Teufel, ich will dich jetzt verführen. Sondern das läuft immer ganz schön ab. Das sind oft Leute, die sehr nett, sehr freundlich, sehr soft, sehr angenehm sind. Und erst wenn du sie reizt, zeigen sie letztendlich, was wirklich dahinter ist. Vorher zeigen sie es nicht. Es muss uns klar sein. Und das sagt hier ganz klar, sie waren wie die Löwen. Also praktisch ihre Zähne, mit dem, was sie sich schädigen, ist wie die Löwe. Und jetzt müssen wir einfach 1. Petrus 5, Vers 18. Die Schrift sagt, dass auch die Gläubigen die ganze Zeit umschlichen werden. Und zwar von einem Löwen. Und das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt. 5, Vers 8. Seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und aus dem widersteht fest im Glauben. Das heißt, der Teufel ist eine Form von Löwe und umschleicht uns, will uns krallen, will uns beißen, will uns Böses tun. Wir haben mal einen Prediger gehört, der hat etwas gepredigt, das hat mich fasziniert. Ihr wisst ja alle, wir haben Offenbarung 4 und 5 studiert, ihr wisst, dass es einen zweiten Löwe gibt. Der Löwe von Juda. Jetzt hat die erklärt, wie die das zum Beispiel machen, wenn sie einen Löwe nicht bändigen können und sie haben einen stärkeren Löwen, dann lassen die Löwe miteinander kämpfen. Ich weiß nicht, was, ich glaube, dritte Weltland. Auf jeden Fall, die lassen den Löwe miteinander kämpfen. Und dann kommt der Löwe, der den anderen besiegt hat. Den nehmen sie wieder raus. Dann zapfen sie dem Blut ab, dem Sieger. Und teilweise nehmen sie das Blut und schmiert sich ein und geht dann zum Besiegter rein. Und dann wittert der wittert das schon, ich kann es nicht erklären, aber der wittert dann der Sieger. Und dann hat der Prediger erklärt und gesagt, so ist mit dem Löwe von Juda und mit dem Löwe, der umher schleicht. Er ist der Sieger und das Blut des Lammes schützt uns auch vollkommen und gibt uns die Macht über diese Dinge. Das muss man einfach sehen. Wir haben Macht über diese Dinge. Der Löwe von Juda ist stärker wie der Löwe, der hier rumschleicht. Wie der Teufel. Und jetzt müssen wir ganz nüchtern sagen, der Jesus hat den Teufel besiegt. Und durch sein Blut
Das darf man nicht magisch gebrauchen, da wir uns bedecken mit oder ähnlichem, sondern sein Blut ist der Garant, dass wir in diesem Schutzraum in Christus bleiben können und dass wir Vollmacht über diese Finsternismächte haben. Und da muss man einfach nüchtern sehen, wenn diese Finsternismächte ergreifen, wie Löwen, dann ist das nichts anderes wie das, was in 1. Petrus 5 passiert. Dieser Löwe, der der Schwachstelle sucht, um anzugreifen. Bei den Ungläubigen hat er nur Schwachstelle, da kann er angreifen, wie er will. Aber wir Gläubige müsst aufpassen. Ihr dürft nicht vergessen, wir sind mittendrin in dem Szenario, das hier durch die fünfte Posaune ausgelöst wird. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich glaube, dass wir schon drin sind. Ich glaube, dass die fünfte Posaune bereits geblasen hat. Ich glaube nicht, dass die erst kommt. Ich bin tief überzeugt, dass alle die apokalyptischen Reiter, die Posaunengerichte auslösen, dass die zumindest teilweise bereits erfüllt sind. Ein Großteil von dem Umweltschutz ist erfüllt. Es passiert so viel. Es kommen jetzt so die erste wieder, sag mal, Artikel, Nachrichten, Sendungen über Tschernobyl. Das fällt jetzt auf. Jetzt taucht das Wort Tschernobyl wieder in die Medien auf. Ist mir aufgefallen. Plötzlich, du denkst schon nichts, liest du Tschernobyl. Also ganz nüchtern sehen, das alles ist im Gange. Ich bin überzeugt, dass die fünfte Posaune bereits geblasen ist. Ich warte nur noch auf die Posaune 6, nämlich der Krieg im Euphrat- und Tigrisgebiet. Das heißt, wir müssen uns einfach mit auseinandersetzen, dass wir hier hineingenommen sind bis zum Hals. Und das ist wieder das, dieser Krieg in der Luftsphäre. Und zwar, wenn man 9 guckt, das heißt, und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer und das Geräusch ihrer Flügel war wie das Geräusch vieler Wagen und Pferde, die zur Schlacht eilen. Das heißt, da ist im Luftraum ist dieser Krieg und es hört sich ja wie eine Schlacht. Und jetzt müssen wir mal etwas sehen. Daniel 10, 13, dass man versteht, was sich in dem Luftraum wirklich abspielt. Da spielt sich viel mehr ab, als wir ahnen. In Daniel 10, 13 heißt es, aber der Fürst des Königreichs Persien hat hier 21 Tage lang widerstanden. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, sodass ich da selbst vor den Königen von Persien den Vorsprung gewann. Das heißt, in der Luftwelt herrscht ein Krieg auch zwischen den Engelmächten. Da sagt dem Herrn Engel, ein Lichtengel, dass Gott ihn geschickt hat und er konnte dem Volk Israel nicht helfen, weil ein Finsternisengel, ein Engel Persiens, praktisch ihm widerstanden hat. Persien hat einen Finsternisengel. Was hat Deutschland? Was hat Deutschland? Ja, das muss man mal nüchtern sehen. Das sind Finsternismächte, die Völker beherrschen. Und Gott schickt Hilfe und dann kann sich's verzögern, weil da zuerst ein Kampf im Luftraum herrscht. Das ist brutal. Jetzt versteht er erst die Bibelstelle, warum die so wichtig ist. Es gibt keine wichtigere Bibelstelle für das Nahe Gottes wie Hebräer 10, 19. Was heißt, dass der Herr Jesus einen neuen Weg durch den Luftraum geschaffen hat? Das heißt, es gibt einen Weg in den Himmel, direkt ins Heiligtum, wo die Finsternismacht nicht zugreifen kann. Der Weg durch Jesu Blut ins Heiligtum. Das heißt, wir können durch Jesu Blut diesen ganzen Luftraum umgehen, dass uns nichts hindern kann. Schon ungeheuer. Wir können direkt zu Gott und da ist kein Hindernis mehr. Der Teufel kann nichts hindern, wenn wir durch Jesu Blut kommen. Kommen wir nicht durch Jesu Blut, gereinigt durch sein Blut, dann wird es schwierig, dann kann er hindern. Aber durch Jesu Blut kann nichts hindern, dass wir zu Gott kommen. Kein Finsternisengel kann hier eingreifen. Und ich denke, es ist wichtig, dass man das begreift, wenn man das schreckliche Szenario sieht. Es ist so, 10, sie hatten Schwänze wie Skorpione und Stacheln waren in ihren Schwänzen. Ihre Vollmacht bestand darin, den Menschen Schaden zuzufügen. 5 Monate lang. 5 ist die Zahl der Gnade. Ihr könnt es in Ruhe ergucken. In 2. Mose 25, 26 in die Maße der Stiftshütte. Die Rechte des Herrn, der Herr Jesus hat 5 Finger. Der David hatte 5 Steine in der Schleuder. 5 ist die Zahl der Gnade. In der Symbolik der Schrift. Und hier haben wir einfach etwas, er sagt hier 5 Monate lang und damit deutet Gott an, dieses ganze Gericht ist ein Gericht der Gnade, wo Gott über einen Zeitraum von insgesamt 5 Monate die Menschen besonders angehen lässt, wo er es zulässt. Es kann dann sein, dass es dann abhebt. Also manchmal ist das ja intervallmäßig, wo es plötzlich zugeht, dass du sagst, das ist was nicht mehr normal, jetzt ist alles verrückt. Jetzt sagt er in 11, sie haben über sich den Engel des Abgrunds, sein Name ist auf Hebräisch Abaddon und Griechisch heißt er Apollyon. Diese 2 Namen, der Abaddon, das ist letztendlich Hebräisch bedeutet Vertilgung, Untergang, Abgrund, und Apollyon, das Griechisch bedeutet verderbend, ein Verderber. Und da sieht man ganz einfach, es sind Mächte, die haben im Sinn zu verderben. Aber sie dürfen nicht. Weil Gott sagt, ihr dürft sie nicht einmal töten. Das heißt, die Mächte, die hier Gott auf die Menschen loslässt, sind letztendlich verderbende Finsternismächte, die aber von Gott so kontrolliert und so an die Kandare genommen werden, dass sie nur das tun dürfen, was Gott zulässt. Aber über ihnen ist praktisch der Fürst der Finsternis. Das heißt, wir haben es direkt mit der untersten Hölle zu tun. Die unterste Hölle ist dieser Schlund, der geöffnet wurde. Das ist furchtbar. Also von daher darf man das nicht unterschätzen. Es ist kein Spiel, sondern es ist ein Leben auf Leben und Tod. Und zwar, es heißt in Hiob 31, Vers 12, ich lese ab 11, denn das wäre eine Schandtat und ein strafwürdiges Vergehen, ja ein Feuer wär's, das bis in die Hölle hineinbrennen und alle meine Habe verzehren müsste mit Stumpf und Stiel. Und da steht im Hebräischen Abaddon, da steht das Wort wieder. Das heißt, es ist wirklich aus der Hölle. Das ist aus der Hölle im Sinne vom Straf- und Aufenthaltsort von Finsternismächten. Und darum, wenn man sagt, es kommt was aus der untersten Hölle, damit haben die Ausleger diese Bibelstelle in Offenbarung 9 gemeint. Damit haben sie gemeint, die unterste Hölle wird geöffnet, das Gefängnis der Dämonen, und sie greifen die Menschen an und es wird furchtbar zugehen auf dieser Erde. Und jetzt sagt die Bibel in Kapitel 12, das ist ein Wehe. Und zwar, das ist das Wehe Nummer 1. Das erste Wehe, wo Gott über die Menschen bringt. Das erste Gnadegericht, das gleichzeitig auch der Charakter der Strafe hat. Jetzt müsst ihr mal gucken, wenn ihr eine Konkordanz nehmt und das Wehe seht. Das Oberwehe steht über die Pharisäer. Niemand hat so viele Wehe bekommen wie die Pharisäer. Und zwar, man sieht hier, das Wehe richtet auch die unechte Religion. Und das sind wir einfach in einer Situation, wo man sich bewusst sein muss, dass Gott in seiner Gnade uns aus diesem Wehe nämlich herausgenommen hat. Wir Gläubige fallen nicht unter das Wehe, sondern die Gnade. Wir können aber von dem mitgenommen werden. Und der Teufel kann uns ergreifen. Wir dürfen uns nicht gefallen lassen. Gut. Dann, wenn wir weitergehen zum Sechsten. Der sechste Engel stießen die Posaune, ich hörte eine Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht. Das ist jetzt das nächste Gericht. Und jetzt müssen wir eins sehen, Hörner steht in der Regel für Macht, in der Symbolik. Jeremia 36, 31. Und ich will seine und seiner Nachkommen und seiner Knechte Bosheit heimsuchen. Ich will auch über sie, über die Bewohner von Jerusalem und über die Männer von Juda alles Unglück bringen, das ich ihnen angedroht habe und von dem sie nichts hören wollten. Und hier haben wir einen ganz entscheidenden Punkt. Wenn hier diese ganze Gerichte von den Hörnern des Altars ausgeht, dann geht sie von Gott aus, wo Gott Machtstruktur auf dieser Erde gibt, um diese Gerichte herbeizuführen. Das heißt, Gott wirkt selber das Unglück. Er lässt Diktaturen, er lässt Regierungen, er lässt Machtkonstruktionen zu, um seine Gerichte auszuführen. Bitte studiert einmal den Daniel. Ihr werdet sehen, Nebukadnezar, sagt die Bibel immer wieder, war sein Werkzeug. Er hat sich dann überhoben und wurde selber gerichtet. Aber es ist das Gericht Gottes, was hier auch in der politischen Welt geht. Wisst ihr, es ist völliger Unsinn, dass ein Gläubiger sich politisch engagiert. Das, was du hier siehst, das ist Gottes Gericht. Das ist Gottes Szenario. Darum sagt die Bibel, du sollst nicht politisch engagiert sein, sondern du sollst beten für die Obrigkeit. Dass es nämlich so läuft, dass die Gemeinde Luft hat mittendrin in diesen Gerichten. Und mich vor kurzem, also ich habe nochmal überlegt, wie ich bete. Und ich habe ja immer die Gemeinde im Auge, wenn ich bete, für die Einzelnen der Gemeinde. Und. Aber dann plötzlich ist es siedig heiß in mich reingeschossen. Und ich habe plötzlich gesagt, Karl Hermann, du betest derzeit nicht für die Obrigkeit. Bin ich erschrocken, habe gesagt, Versäumnis. Du musst auch für die Obrigkeit beten, dass wir ein ruhiges Leben führen können, sagt die Bibel. Und von was kommt das ruhige Leben? Das kommt sicher nicht von diesen Finsternismächten in Offenbarung 9, sondern da kommt das unruhige Leben. Und je mehr wir hier beten, für uns, für unseren Ort, für unser Land, für unsere Gemeinde, je mehr werden wir auch Ruhe haben. Obwohl die Gerichte dann sichtbar mehr mit uns vorbeilaufen. Aber wir werden Ruhe haben. Das heißt, für uns Gläubige bedeutet die Posaune 5 und 6 vermehrtes Gebet. Wir müssen mehr beten, geistlich beten, im Kampf. Nicht geistliche Kampfführung, ist Unsinn, das kennt die Bibel nicht. Sondern einfach beten im Sinne von, dass wir Gott bittet, dass wir ein ruhiges Leben führen dürfen. Mitte drin in diesem verrückten Deutschland. Ganz verrückt ist ja, dass eben durch die Medien alle Länder gleich verrückt sind. Früher ist das gar nicht rumgegangen, hast du das gar nicht mitgekriegt. Und jetzt ist halt so, dass die Verrücktheit geht rum wie ein Lauffeuer über die ganze Erdbahn. Wenn man jetzt hier das in Ruhe angucken, der sagt dann auch 4. Löse die 4 Engel, die gebunden sind in einem großen Strom Euphrat. Und es sind die 4 Hörner des Altars. Und 4 ist immer die Vollzahl der Bibel. Also 5 ist immer die Zahl der Gnade und 4 ist immer die Vollzahl. Es gibt 4 Evangelien, es gibt 4 Winde. Und wenn ihr da nochmal guckt in der Offenbarung, es geht in der Regel immer über 4. Diese 4 Tiere sind 4. Die Erlösertätigkeit der Jesus sind 4-fach. Es gibt das 4-fache Ackerfeld. Das alles bedeutet immer Regel ohne Ausnahme, das heißt alles. Das heißt, es ist etwas, was die ganze Erdball betreffen wird. Und Gott richtet hier die ganze Erde mit diesem Gericht, mit diesem Posaunengericht. Allerdings nochmals mit dem Sinn, sie zu retten. Und man sieht hier letztendlich, diese sündhafte Art der Menschen, die hinterher beschrieben wird, löst Gericht auf. Aus. Ihr könnt es nachlesen, muss ich jetzt die Stelle lesen. Jeremia 11,11. Und dann sieht man auch, wo wird es ausgelöst? In Euphrat und Tigris. In Euphrat und Tigris, wenn ihr 1. Mose 2 lest, dort war es Paradies. Muss ich vorstellen. Dort, wo einst Paradies war, macht der Mensch den Ort, wo er Paradies war, zur Hölle. So ist der Mensch. Er macht ihn zum Ort, wo die Finsternismächte letztendlich sich austoben dürfen in diesem Krieg. Das ist, wie der Mensch destruktiv ist, wie er zerstörerisch, was er alles kaputt macht. Mensch ist ein furchtbares Wesen von daher. Wenn man dann Vers 15 sieht, dann sagt er ganz einfach, der dritte Teil der Menschen wird getötet. Vers 18 nochmals, ein Drittel der Menschen wird getötet. Ich habe jetzt nur mal, dass wir es begreifen, aufgelistet. Das Drittel mag eine ganz genau mathematische Zahl sein. Es kann aber auch symbolische Zahl sein. Weil man sieht hier in Offenbarung 8, wird ein Drittel der Bäume geschädigt, ein Drittel des Meeres, ein Drittel der Geschöpfe, der Schiffe wird teilweise geschädigt, teilweise getötet, ein Drittel vom Wasser, also Quelle und ähnliches, aber auch ein Drittel der Gewässer, das heißt die Flüsse. Ein Drittel von Sonne, Mond und Sterne, Israel. Ein Drittel der Menschen werden getötet, die Offenbarung 9, 15 und 18. Und in Offenbarung 12, Vers 4, wird ein Drittel der Leiter der Gemeinde verführt. Ich sage es mal vorsichtig, das Drittel entspricht dem Vorhof beim Tempel, der hinausfliegt. Also ich gehe davon aus, dass es symbolische Zahl ist. Aber mich würde es nicht wundern, wenn Gott die symbolische Zahl auch so realisiert, dass da wirklich ein Drittel ist, die sterben. Auf jeden Fall, es werden sehr viele sein, wo man gar nicht reden. Es ist eine symbolische und eine direkte Zahl. Also ich persönlich glaube, dass das Drittel symbolisch etwas zeigt, dass Gott aber wirklich ein Drittel tötet. Also ich bin überzeugt, dass es doppelt erfüllt. Eine doppelte Erfüllung. Und das ist wieder das Wort Gottes sich eben in der Prophetie und in der Symbolik zweimal erfüllt. Es ist immer direkt Symbolik, Prophetie, also Allegorie, in alle 4 Ebenen kommt das Wort Gottes zum Ziel. Vers 16. Die Zahl des Räterheeres war 2 × 10.000 × 10.000. Ich hörte ihre Zahl, das heißt 200 Millionen Finsternismächte. Muss man sich vorstellen, das ist unfassbar. Jetzt ist halt die Frage, sind hier nur letztendlich die Reiter gemeint? Vers 17, seht ihr aus wie Pferde. Jetzt ist halt die Frage, sind es die apokalyptischen Reiter, wo hier Dämonen im Sinne von apokalyptischen Reiter reitet? Weil ich glaube nicht, dass das wörtlich gemeint ist, im Sinne von, dass wir im nächsten Weltkrieg mit Pferden aufeinander losgehen. Sondern ich glaube hier, dass Gott es anzeigt, indem er Pferde, die Dämonen auf Pferde reiten lässt, dass er hier wiederum hinter die Kulisse die Apokalyptik anzeigt. Dass wir von vorne nur wissen, dass ein riesiger Krieg geschieht. Dass aber auch die Darstellung in der sechsten Posaune wiederum eine Darstellung hinter der Kulisse ist. Und das ist ja immer die Kunst in der Offenbarung. Du musst rauskriegen, ist es vor der Kulisse, das heißt einfach ein Ablauf auf der Erde, oder ist es hinter der Kulisse. Und nach dem, was ich hier sehe, muss ich sagen, gehe ich davon aus, dass es wiederum die gleiche Darstellung ist wie bei der fünften Posaune, die Finsternismächte, die dahinter sind. Und hier galoppiert letztendlich apokalyptische Reiter. Und zwar einfach Gerichtsreiter Gottes, die hier symbolische Charakter haben, die aber in Wirklichkeit einen riesen Krieg errichtet. Und nochmal zu der Stelle, Markus 5, 9, dort fragt er ja die Dämonen, wie heißt ihr? Legion? Er sagt, wir sind viele. In der Regel treten Dämonen in Masse auf. Und das ist eben das Problem bei der ganzen Sache. Das ist das echte Problem, dass die in Masse auftreten. Sie werden hier riesen Heere verführen. Das heißt, es gibt genügend Dämonen, um die ganze Menschheit zu verführen. Das muss uns klar sein. Die ganze Kriegsserie aufeinander loszulassen. Aber hier haben wir mal einen Fakt. Es wird durch Finsternismächte zu einem riesigen Krieg kommen. Jetzt wird es beschrieben. Und jetzt müssen wir Entscheidungen fällen. Die ist nicht einfach. Und zwar, entweder sind es bildhafte Darstellungen, wie der Johannes das gesehen hat, dass er seine Bildung von 90 nach Christus oder 95 nach Christus tatsächlich gesehen hat und gesagt, die sehen aus wie Kampf, also diese Kampfpanzer und diese Kampfgeräte sehen aus wie Pferde und wie letztendlich Löwenköpfe und ähnliches. Ist absolut möglich, kann aber auch sein, es ist symbolisch gemeint. Und mir ist jetzt einmal wichtig, jetzt nehmen wir mal die Symbolik, lassen wir es mal dahingestellt, dass der Johannes das wirklich so gesehen hat. Also ich gehe auch davon aus, dass er sowas gesehen hat und das einfach beschrieben hat in seiner einfachen Sprache. Aber unabhängig davon wählt ja Gott die Sprache, dass wir symbolisch auch begreifen können, was sich da abspielt. Und er sagt Reiter, die apokalyptischen Reiter, die hier sich in Pferde äußern, die wirklich galoppieren. Und dann sagt er, es war wie Löwenköpfe. 1. Petrus 5, 7 und folgende, Finsternismächte. Das heißt, die apokalyptischen Reiter führen zu einem vermehrten Befall von Finsternismächte. Und dann sagt er hier, es geht Feuer, Rauch und Schwefel aus. Das müssen wir einfach mal nüchtern sehen. Feuer, Rauch, Schwefel, das war das Gericht. Sodom und Gomorra wurde mit Feuer und Schwefel vernichtet. Das heißt, von Gott her wird Feuer in der Regel als Gericht benutzt. Und jetzt haben wir plötzlich ein Wehegericht, wo Gott kontrolliert, Finsternismächte in dieser Erde einen Krieg ansetzen lässt, mit dem Ziel, durch diese Gerichte, durch Feuer und Schwefel, tatsächlich dieses Drittel der Menschheit zu töten. Und jetzt kommt nämlich das Problem. Wer nicht hören will, muss fühlen. Das sind jetzt die Rufergerichte Gottes, die immer stärker werden. Wenn aber letztendlich der Mensch nicht hört, dann kommt das Gericht und dann wird der Tod kommen, dann werden Menschen sterben, die können nicht mehr gerettet werden, das ist aus. Das ist das Brutale. Das heißt, wir haben es hier mit sehr ernster Gerichtsbotschaft der Gottes zu tun, die vor der Entrückung nochmals die Menschen aufwecken wollen. Jetzt muss man den Leuten sagen, wenn ein Krieg kommt, vergiss es nicht, damit will Gott dich aufwecken. Ich habe schon zu meinen Kollegen gesagt, wenn eine Atombombe fallen, seid ihr schuld, ihr lebt in Hurerei und lügt und stellt und betrügt. Und die Bibel sagt ganz klar, Gott wird wegen dem das Gericht geben. Dann gucken sie dich an, wie so, wenn die ganz normal, ich mache es inzwischen nicht mehr. Gell? Das haben wir jetzt festgestellt, das kannst du in einer bestimmten Zeit, kannst du das machen, dann ist das auch noch gefressen. Heute begreife ich das gar nicht mehr und denke, du bist ein Spinner. Aber hier ist was Wichtiges. Man sieht hier Feuer, Rauch, Schwefel. Und wenn er die Stelle, ich habe die Parallelstelle aufgelistet, wenn er die in Ruhe lest, wird er das sehen, ist immer eine Folge des Gerichtes. Römer 6, 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ein Drittel der Menschheit stirbt. Da realisiert Gott einmal wirklich die Folge von Sünde, dem man Teil sterben lässt. Und sie haben dann keine Chance mehr. Und jetzt kommt was Wichtiges. Das ist eine ganz verdeckte Bibelstelle. Ihre Macht liegt im Maul und in den Schwänzen. Und jetzt haben wir ja gesehen, und das, da werden wir drauf kommen, ich lese Jesaja 9, 13. Da hieb der Herr von Israel ab Kopf und Schwanz, Palmzweig und Binse an einem Tag. Der Älteste und Angesehene ist der Kopf, der Prophet wegen der Lügen lehrt ist der Schwanz. Die Bibel sagt ganz klar, der Kopf ist der Antichrist und der Schwanz ist der falsche Prophet. Das heißt, wir haben es hier wahrscheinlich, bevor der Antichrist und der falsche Prophet geoffenbart werden, das ist zumindest verdeckt in dem Text drin, haben wir es wahrscheinlich schon mit Kriegen zu tun, die von dieser politischen Schiene ausgelöst wurden. Wahrscheinlich ist das erste Handler weltpolitisch des Antichristen, der diesen Krieg mit anzettelt, ohne dass er schon offenbar ist als Antichrist. Hier, es steht hier nicht immer so das Maul und die Schwänze. Und das ist laut Jesaja 9,13 der Kopf, das Maul und der Schwanz ist Antichrist ein falscher Prophet. Das heißt, zumindest haben wir es mit einem Vorläuferstadium des Antichristen zu tun. Und jetzt kommt eigentlich die entscheidende Botschaft. Jetzt am Schluss sagt Gott, was wollt ihr denn mit dem? Warum hat er die Finsternismächte über die Menschen losgelassen? Warum quält er sie? Warum zerstört er ihnen die Umwelt? Warum lässt er sie umbringen, wirklich töten, weil sie unbußfertig sind? Warum gibt er nochmal Krieg? Warum werden die Menschen gequält? Er sagt es hier ganz klar in den nächsten zwei Vers. Und ich denke, das ist die Hauptbotschaft aus dem ganzen Kapitel dieser zwei Gerichte, dieser zwei Wehegerichte. Er sagt, die übrigen Menschen, die durch diese Plage nicht getötet wurden, also die glücklich sein können, dass sie überlebt hatten, taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände, so dass sie nicht mehr die Dämonen, die Götzen aus Gold, Silber, Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Das heißt, er sagt hier ganz klar, die Unbußfertigkeit ist es. Gott hat die Gerichte gegeben, dass sie Buße tun sollen. Und die erste Rede Jesu in Markus 1,15 heißt, tut Buße und glaubt. Und wenn sie das nicht glaubt, wenn ein Mensch nicht Buße tut, dann kann er nicht glauben. Man kann nur glauben, wenn man Buße tut. Und Buße tun kann man nur, wenn der Heilige Geist im Herzen wirkt. Wenn ein Mensch dem Wirken des Heiligen Geistes nachgibt. Ich kann keine Buße herbeiführen. Ich kann nur Buße tun, wenn Gott mein Herz angeht. Das heißt, in dem Moment, wenn der Heilige Geist in meinem Herzen wirkt, da muss man aufpassen. Darum heißt es in Hebräer 3, 7, heute, wenn er seine Stimme hört, muss es halt die Menschen sagen, wenn der Heilige Geist in deinem Herzen wirkt und du sagst nein, weißt du nicht, ob Gott nochmals an dir wirkt. Das sei souveräne Entscheidung. Du musst aufpassen. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann gilt's. Ich weiß nicht, wo ich mich bekehrt habe. Da hat der Heilige Geist gezogen und gewirkt. Aber ich habe gewusst, wenn ich nein sage, ich habe gewusst, es wird gefährlich. Ich habe ein Jahr oder zwei vorher schon mal nein gesagt bei der Evangelisation. Und das zweite Mal ist es wesentlich schwieriger geworden. Es war nicht meine erste Chance, mich zu bekehren. Bin ich felsenfest überzeugt. Es war mindestens die zweite. Bloß ich habe gewusst, ob ich eine dritte habe. Ich habe gewusst, jetzt gilt es. Entweder bekehrst du dich jetzt aus der Chance. Und ich denke, das muss man sich bewusst sein. Gott will Buße. Und in dem Moment, wenn man Buße tut, dann kann man zum Glauben kommen. Vorher nicht. Und jetzt 21 sagt er nochmal ganz klar, die Sünde kommt von dem Anbeter der Dämonen. Das heißt, dass man diesen Mächten, die hier im Luftraum sind, Raum gibt. Und dass man dann das trägt, was die Finsternismächte einem vorkaut, was er einem vorsagt. Und das wirkt sich ganz konkret aus. Und ich möchte bitte zu beachten, dass in dem Kapitel etwas ganz Wichtiges erklärt wird. Dass hinter der Kulisse die Finsternismächte wirken und dass das nach vorne eine ganz einfache, manchmal für uns fast schon zu normale Auswirkung hat. Finsternismächte hinter der Kulisse bewirken, dass zum Beispiel bei uns alles schlimmer wird. Finsternismächte bewirken, dass es einen Krieg gibt. Von Gott natürlich zugelassen. Finsternismächte bewirken im Hintergrund, als die Menschen sich dem Dämonen zuwirken, dass plötzlich vier Sünden geschehen. Und von diesen vier Sünden ist letztendlich die ganze Menschheit heute geprägt. Sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten. Wir bringen allen Ernstes mehr Kinder um im Mutterleib, wie in Kriegen sterben. Wenn die Sexualität völlig verwildert und verwahrlost ist, kommen eigentlich dauernd uneheliche Kinder, würden zur Welt kommen. Und jetzt wollen die Leute keine Kinder mehr, also bringen sie um. Und ich möchte mal ganz klar sagen, ist nichts anderes wie Mord. Ist eiskalter Mord. Und wer die Kinder ergreift, greift irgendwann die Alte. Es ist kein Zufall, dass jetzt schon die Diskussion über die Sterbehilfe geht. Wer Kinder killt, der killt auch Alte. Wer keinen Respekt vorm Leben hat und nicht glaubt, dass nur Gott über ein Leben entscheiden kann, der ist letztendlich im Endeffekt bereits so abgerutscht, wie er nicht schlimmer abrutschen kann. Und die Bibel sagt, die Endzeit wird geprägt sein vom Mord. Das haben wir genau. Sie wird geprägt sein von Zauberei, das steht im griechischen Wort, wo unser Fremdwort Pharmazie davor abgeleitet ist. Das heißt, Okkultismus inklusive Drogen prägt die Menschheit. Und jetzt müssen wir einfach sehen, die okkulte Welle wird immer schlimmer. Es ist doch kein Zufall, dass Herr der Ringe, dass Harry Potter, dass so selbst kommt. Ich möchte auch hier nochmal ein ganz klares Statement abgeben. Der CLV hat auch ein Büchlein rausgebracht über diese
wo man Herr der Ringe eher positiv praktisch zur Evangelisation benutzen will. Ihr werdet euch vielleicht wundern, es ist nicht auf dem Büchertisch. Sondern ganz einfacher Grund, wir wollen das nicht. Und zwar, ich habe, wer es sehr will, ich habe ein Bild dabei. Das kam in der Stuttgarter Zeitung. Da siehst du Ausschnitte aus dem Film Herr der Ringe, und inzwischen geht es durch die christlichen Medien, durch Idea und alles, wo es dann heißt, ja, Gläubige, irgendwer guckt den Film an, und wo das alles verharmlost wird. Wenn ihr die Bilder seht, dann werdet ihr sehen, wo das herkommt. Ihr müsst die Bilder angucken und ihr denkt, ihr habt Offenbarung 9 gelesen. Die sehen so aus, diese Gestalte, die da rumkräuchert und rumfleuchert, schon aus der untersten Hölle. Das ist kein Zufall, dass die ganze Welt statt, bis auf früher hat sie wenigstens noch Pipi Langstrumpf angeguckt, das ist auch hohl genug gewesen. Aber hat auch so einen Touch von Zauberei. Oder hat Asterix angeguckt, das ist auch ein, Asterix ist relativ lustig, hat aber auch so einen halben abergläubischen Touch drin. Wisst ihr, mit Müschler und das ist, hat alles, die Welt hat immer diesen Touch drin. Oder zu meiner Zeit haben wir Mickey Mouse und Fix und Foxy gelesen. Ist auch sauber. Mit dem einen Vetter da, wo da ein Glücksding hat. Das hat alles einen Touch, wisst ihr. Aber das war wenigstens nicht offener Okkultismus. Und jetzt hast du mit Harry Potter plötzlich offene weiße Magie. Mit dem Herr der Ringe offene weiße Magie. Und die ganze Welt springt dem nach. Da muss ich sagen, was ist da passiert? Offenbarung 9. Die fünfte Posaune hat geblasen. Und wenn die fünfte Posaune geblasen hat, ist das gekommen. Es wäre nicht gekommen, wenn die fünfte Posaune nicht geblasen hat. Und irgendwann führen die Zustände zu so schlimmen Auswirkungen, dass Gott aufgrund von dieser Sünde das Gericht nicht mehr zurückhalten kann. Und dann kommt der Krieg. Also müssen wir den Menschen sagen, sag, ist nicht harmlos. Sag, wenn ihr Gott genug gereizt habt, schickt er den Krieg. Er ist immer nur bereit, euch zu retten, aber schickt den Krieg. Das nächste, Unzucht. Unzucht heißt im Griechischen Pornoia und meint letztendlich jede Form der illegitimen Sexualität. Alles, was verboten ist, was Gott verboten hat. Und das muss man einfach sehen, da fällt alles drunter. Und wir haben eine Schwemme, ich sage es mal vorsichtig, die nicht mehr normal ist, biblisch nicht gegen Sexualität. Also das, was teilweise die puritanische Kreise oder was man im viktorianischen Zeitalter getrieben hat, das war auch falsch. Also die Bibel ist völlig normal, ein Gläubiger ist ein normaler Mensch. Aber das, was sexuell abläuft in der heutigen Zeit, ist nicht mehr normal. Ist pervers. Ist oben nicht mehr. Ist verrückt. Du kannst ja hingucken, wo du willst, wirst von dem angegangen. Und früher ist das immer in der Nacht abgelaufen. Aber wenn die Finsternis ja durch die fünfte Posaune näher kommt, wird es jetzt immer mehr in den Tag verlagert. Ich werde es nie vergessen. Ich war mal bei Verwandten, bin reingelaufen ins Wohnzimmer und da ist der Fernseher gelaufen. Es war am Samstag oder am Sonntagmittag um 14 Uhr. Und ich komme da rein und sehe das Bild. Ich hatte die Falle um. Unfassbar. Zu meiner schlimmsten Zeit. Undenkbar, dass sowas im Kino oder in Medien gekommen wäre. Mittags, was mich noch meistens geschockt hat, war mittags 14 Uhr. Ich habe mir überlegt, wie viele Kinder sitzen jetzt vor dieser Glotze. Das ist brutal, wenn du das siehst. Wisst ihr, da passiert etwas. Das heißt, die Menschheit wird systematisch durch die Medien an Dreck gewöhnt. Glaubt ihr, dass es früher gegeben hätte, dass ganze Zeitungen seitenweise Kontaktanzeiger, seitenweise Unmoral propagiert? Der Schwarzwälder Bote zum Beispiel hat so einen Nebelblatt, so eine Zeitung, wo Anzeige und Dreck drin kommen. Da kommen ja mal die schlimmsten Anzeige. Die wird früher, hätte ich gar nicht bringen dürfen, wäre verboten gewesen. Schreibt alles normal. Das kommt von diesen Sünder. Und da wird Gott darauf antworten. Ich glaube nicht, dass AIDS letztlich ist. Ich glaube, dass eine schlimmere Seuche entsteht. Gott wird die Menschheit nur schlimmer strafen. Und zwar aufgrund von der Sünde. Und das ist eben das, die Endzeit wird geprägt sein vom Mord, keine Achtung mehr vom Leben. Sie wird geprägt sein von Okkultismus, von Zauberei, von Drogen, Ecstasy, zum Beispiel, dass plötzlich Kinder Drogen nehmen, wo man sagt, harmlose Droge, Droge ist Droge. Unfassbar, war früher alles verboten. Du darfst bis 18, ich weiß nicht, wo ihr Kind war, Ich durfte früher immer im Museum in Teilfinger, durfte ich als kleiner Kerl, durfte ich manchmal ins Kino. Das sind sowas von hohle Filmkommen. Also so lächerliche Western wie Fuzzi und so verrücktes Zeug, das ist eher blöd gewesen. Nach Herkules so Film, also wirklich dumm. Aber ich kann mich nur erinnern, ich sehe das nur vor mir, wie die Polizei am Eingang stand. Wie die Polizei am Eingang stand, wenn bestimmte Filmklopfen kontrolliert hat. Aber du weißt es auch noch. Beim Hans im Museum sind sie gestanden und haben kontrolliert. Es war normal, da haben wir geschützt. Und weißt, heute lässt man jeden Dreck auf die Kinder, auf die Menschheit los. Und das ist Endzeiten, das führt zu diesen Sünden. Und die beantwortet Gott mit Krieg. Und das nächste ist Dieberei. Ja, such du mal heute einen, der nicht klaut, lügt, stiehlt. Also ich habe es ja schon mal erzählt. Ich bin mal aufs Finanzamt. Da sagt er zu mir, aha, Sie haben 200 Mark Kosten. Schreiben Sie 600. Ich sage, bitte? Er sagt, schreiben Sie 600, wir kontrollieren es nicht. Bis 600 kontrolliert es mit, können 600 schreiben. Ich sage, lieber Mann, ich bin gläubig, so was mache ich. Dann haben Jesus unser Schicksal gegeben. Ich schon mal sehr soll, wenn der Muslim gefunden hätte, er sich verkrochen. Das ist dem so peinlich gewesen. Okay? Das war schon gesagt, hoffentlich ruft er nicht meinen Chef an. Aber wisst ihr, es ist einfach so, das Schlimme ist nicht, dass das Menschen tun. Menschen haben immer gemordet, Menschen haben immer Okkultismus getrieben, Menschen haben sich immer sexuell abnorm und unnormal benommen, Menschen haben immer die Ehe gebrochen, Menschen haben immer betrogen. Wisst ihr, was der Unterschied ist in der Endzeit zu der Menschheitsgeschichte? Jetzt tun sie es offen. Da gibt es eine Studie, das heißt, die heißt auf Englisch Sex and Culture. Da hat einer das Verhalten der Menschheit untersucht. An 80 Kulturkreisen. Man hat festgestellt, sobald eine Kultur diese Dinge offen tut, war das als Regel ohne Ausnahme, das ist für die Inkas bis was ich wo, jeder Kulturkreis untersucht, unabhängig vom Glauben, sagt er, jedes Mal, wenn eine Kulturkreis, eine Generation, das offen getan hat, war es die letzte Generation. Die letzte, dann ging es aus. Sie wurde immer ausgelöscht, das war immer das Gericht Gottes. Und das ist das, was wir hier sehen. Hinter der Kulisse läuft Finsternis ab. Nach außen hin hat es eine Wirkung, die wir vielleicht gar nicht durchschauen, dass die Finsternismächte dahinter sind. Und in diesem Stadium fordert es das Gericht Gottes aus. Und wir Gläubige können nur eines tun. Verstärkt gucken, dass wir mit der Sünde nichts zu tun haben. Dass wir verstärkt durch Jesu Blut gereinigt sind. Dass wir dem aus dem Weg gehen. Dass wir beten, dass wir ein ruhiges Leben führen können. Dass wir die Menschen ungeschminkt, wenn sie zum Gespräch kommt, sagen, du pass mal auf, du lebst ja eigentlich gefährlich. Das Ding ist jetzt so, dass es 100 Jahre so weitergeht. Wir hatten fast 60 Jahre keinen Krieg mehr gehabt. Die Bibel beschreibt, dass nochmals schlimme Kriege gibt. Da brauche ich nicht sagen, ob das Euphrat-Tigris ist oder Harmageddon. Aber es werden schlimme Kriege kommen. Wenn du da stirbst und nicht gerettet bist, dann bist du in der Hölle. Einfach, dass man sieht. Aber Gott schickt auch diese Gerichte, um zu retten. Um noch Menschen aus der Hölle rauszureißen und zu bewahren. Aber das, was sich derzeit bei uns abspielt, kann ich nur noch mit Offenbarung 9 erklären. Und beobachtet einmal, es sind die vier Sünden. Und aufgrund von diesen vier Sünden stecken Dämonen dahinter. Aufgrund von diesen vier Sünden reizt man Gott so zum Gericht, dass das, was hier beschrieben wird, passen wird. Ich bete zum Schluss. Und Herr Jesus, mich einfach danke, dass du uns aus diesem Elend, aus diesem Schlamm, aus dieser Sünde herausgerissen hast, dass wir uns bekehren durften, dass du uns gerettet hast durch deine Gnade und dass wir gläubig sind, dass wir versiegelt sind, dass wir nicht unter dem Zugriff dieser Finsternismächte, auch nicht unter deine Gerichte sind, sondern unter der Gnade, dass uns aber wohl auch treffen kann als Volk, wenn wir da mitten drin sind. Aber ich danke dir, dass wir in dir, dein vergossener Blut, der Garant haben, dass wir in der Stellung in Christus sicher sind. Gib uns jetzt einfach geöffnete Augen des Herzens, dass wir verstehen, was sich in dieser Welt abspielt, dass wir uns nicht zu sehr von dieser Welt vereinnahmen lassen, dass wir vernünftig und gerecht leben in der Welt, aber uns nicht vereinnahmen lassen, dass wir uns bewusst sind, das ist ein Übergangsstadium. Wir wissen nicht, wie lange es geht, aber Übergangsstadium, das Ende wird für uns mit eurer Wiederkunft. Gib uns einfach Gnade, die richtigen Schlüsse zu ziehen, auch zu verstehen, dass hinter dem allem Gerichte von dir und Finsternismächte steht. Erbarm dich einfach und hilf uns, dir dem Lamme zu folgen, wohin du gehst. Und dafür danke ich dir. Amen. Amen. Hat jemand ein Lied?